Wovon hängt deine Ewigkeit ab? Über Nacht, dein Glück, deine Sicherheit, unsere Trauer. Vielleicht trauerst du um irgendeinen Menschen, lieben Menschen, Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Freund, Partner etc. Wovon hängt der Trost in unserem Leben ab, wenn wir keine Hoffnung in der Ewigkeit haben, wenn wir nicht wissen, wie es dort weitergeht, wenn wir den Überblick in der Ewigkeit nicht haben, dann haben wir Angst, wie geht's unserem Lieben dort drüben? Aber wenn du die Ewigkeit kennst, schon in der Ewigkeit lebst, in der Ewigkeit versetzt bist, dann weißt du, dort sind unsere Lieben und die winken schon, komm, komm, komm. Warum beeilst du dich nicht so? Die winken uns schon und mit Glaubensflügeln ermutigen sie uns. Wir haben eine Wolke von Zeugen nach Hebräer 11. Also, Satan hat uns so verstümmelt oft, so entstellt und so uns alles verbaut, alles dunkel. Was bestimmt mein Leben? Wenn du eine Hoffnung auf Ewigkeit hast, dann weißt du, die Leiden dieser Zeit sind gar nicht wert von den Dingen, was da kommen wird. Was sind unsere Träume? Wovon leben wir? Welche Vision haben wir? Unsere Welt macht uns abhängig, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir leer sind, wenn wir unsicher sind, wenn wir unbestimmt sind. Heutzutage, wir haben ein Fremdwort, oder neues Wort in unserer deutschen Sprache seit 1960, Sachzwänge. Neues Wort. Wenn wir keinen Strom haben, da hat unsere Schwester erzählt, Wasser blieb im Garten aus. Sachzwänge. Werden wir von Sachen bestimmt, dass Sachen unser Leben bestimmen, dass wenn ich das nicht habe, kann ich nicht leben. Wenn ich kein Auto habe, komme ich gar nicht weg. Wenn ich kein Fahrrad habe, wenn ich das nicht habe, kann ich gar nicht existieren. Wenn ich kein Geld habe, kann ich nicht überleben. Was haben die Menschen in der Steinzeit gemacht und haben doch überlebt? Die hatten kein Geld. Die haben keine Scheckkarte gehabt. Die haben keinen Computer gehabt. Die haben keinen elektrischen Strom gehabt. Die haben vielleicht eine Keule gehabt. Das war alles, was sie hatten. Aber sie haben es überlebt. Was braucht ein Mensch, um zu überleben? Die langen Therapien und Behandlungen, die Menschen so manchmal so über sich heutzutage ergehen lassen, die machen einen Menschen abhängig. Und wir wundern uns, dass wir so schnell abhängig werden vom Doktor. Dass wir so schnell abhängig werden von Medikamenten, so schnell abhängig werden von Energieversorgung. Ich habe Angst, wenn wir einmal keinen Strom haben, wie geht's mit uns weiter? Denk drüber nach. Energie hat uns abhängig gemacht. Wenn die Russen da in Hahn zudrehen, da geht's uns genauso wie den Ukrainer. Abhängig von Russland, abhängig von den Saudis, abhängig von wem auch immer. Und wir merken nicht und wir haben noch nicht gescheckt, dass wir ein Volk von Leibeigenen geworden sind. Der Staat kontrolliert unsere Gesundheit. Wir werden überwacht, also mit dem Satelliten, abhängig von den Satelliten. Jeder Schritt wird überwacht. Und das, wir werden abhängig gemacht. Der Teufel versteht uns so, die Wurst vor die Nase zu halten, es riecht so wunderbar, verlockt und verführt uns und wir werden abhängig. Dann laufen ihm nach und merken nicht, wir werden verführt. Angst macht uns abhängig. Das Streben nach Sicherheit macht uns abhängig. Schutzbedürftigkeit macht uns abhängig. Hunger. Was es auch immer sein mag, macht uns abhängig. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5, da heißt es, die Vernunft macht uns abhängig. Dieses logische Denken, dieses rationelle Denken, dieses deutsche, typisch deutsche Denken, 1 und 1 ist 2, warum nicht 5 und 7? Galater Kapitel 4, Vers 3 macht, da heißt es, äußerliche Satzungen können uns abhängig machen. Vorschriften. Abhängig von Vorschriften. Das darf man nicht. Das ist uns verboten. Das ist uns verboten. Sünde kann uns gefangen nehmen und abhängig machen. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wer und was bestimmt unser Leben? In der Bibel heißt es einmal, von wem man überwältigt worden ist, dessen Knecht ist man geworden. Jesus wollte man auch schon so oft fangen. Und er ließ sich nicht fangen. Jesus sollte so oft schon gefangen gelegt werden. Er sollte so oft dingfest gemacht werden, aber er ließ sich nie fangen. Er hat immer eine Ausrede gehabt. Was wäre deine Ausrede? Und ich hätte für den Teufel gegenüber, wenn der Teufel zu mir kommen würde, auch ihm eine Ausrede gegenüber. Ich würde sagen, lieber Teufel, du bist der Fürst dieser Welt, aber du sorgst für die Leute gar nicht so richtig. Du kümmerst dich nicht um diese Menschen, die hier auf dieser Erde leben. Du lässt sie verrecken. Du bist kein guter Fürst, also mit dir möchte ich nichts zu tun haben, mein Freund. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Der Fürst dieser Welt. Er hat kein Interesse, keinen Sinn nach meinem Wohlergehen. Er ist nur an sich selbst interessiert, schmort in seinem eigenen Saft. Das ist er. Von wem man überwältigt worden ist, dessen Knecht ist man geworden. von Medikamenten. Man hat keinen eigenen Willen mehr. Wer und was kontrolliert und überwacht uns? Die Krankenkasse, die Banken, die Institutionen. Und wir sind auch von Gott abhängig. Das muss ich auch leider sagen. Ich bin von Gott abhängig. Ich bin in einer Abhängigkeit, aber in einer guten Abhängigkeit. Beim Teufel bin ich in einer schlechten Abhängigkeit. Bei Gott bin ich in einer guten Abhängigkeit. Ich bin abhängig von dem offenen Himmel. Ich bin abhängig von der Hand Gottes. Ich bin abhängig von der Gnade Gottes. Ich bin abhängig von dem Erbarmen Gottes. Und ich bin abhängig vom Wort Gottes, dass Gott zu mir spricht. Ich bin abhängig. Auch diese Abhängigkeit. Wir sind abhängig. Wir können nicht neutral sein. Irgendjemand reitet uns immer. Irgendjemand bestimmt uns immer. Und solange ich das Wort Gottes im Auge behalte, seine Zusagen, solange geht es mir gut. Ich brauche immer Nachschub. Den Nachschub Gottes. Den Nachschub seiner Segnung, seiner Herrlichkeit. Ich brauche immer Nachschub. Die Nachsorge Gottes, die Versorgung Gottes. Ich brauche das immer wieder. Und deshalb, ich habe euch Mut gemacht diese Woche. Und das ist nicht nur diese Woche. Ich mache das, versuche es immer wieder, Mut zu machen hier in diesen Gottesdiensten. Einfach proklamieren, proklamieren und proklamieren. Das ist Propaganda. Das ist Propaganda für die unsichtbare Welt. Ich bin gesegnet. Halleluja. Ich bin gestärkt. Ich bin geheilt. Ich bin befreit. Obwohl du das noch nicht hast, aber du proklamierst. Du propagierst. Propaganda ist ganz wichtig in der Kriegsführung. Ohne Propaganda kannst du keine Schlacht gewinnen. Du musst Propaganda betreiben, und zwar gute, positive Propaganda. Auch dem Teufel gegenüber und sagen, ich bin gesegnet. Auch wenn alles mal zuerst mal vielleicht schief geht. Ich bin glücklich, ich bin stark, ich bin reich. Ich werde nachher noch auf einen Gedanken kommen, was Gott mir diese Tage gezeigt hat. Ich bin gesegnet. Überall, wo ich mir vorstelle, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet, ich bin gesegnet. Jedes Schritt, jedes Mal, wenn ich hochsteige die Treppe, sage ich, Herr, ich bin gesegnet. Probier mal, du atmest auf, du gehst aufwärts, wenn du sagst, ich bin gesegnet. Es ist Einreden, sagen vielleicht die anderen. Ich weiß, was Psychologie ist. Und man kann sich viel einreden. Ich möchte mir das Gute einreden. Die Bibel sagt, Philipper Kapitel 4, Vers 8, was wohl lautet, was gut ist, was positiv ist, was wohltuend ist, das achte, das nimmt auf, das schätzt, das praktiziert, das übt. Also ich möchte schlechte Sachen nicht üben, aber gute Sachen möchte ich üben. Ich weiß noch wie heute, ich habe manchmal Dummheiten gemacht. Und dann hat mich die Lehrerin oder der Lehrer schreiben lassen, 100 Mal. Und dann musste immer ich schreiben. Ich habe nicht verstanden, warum. Ich werde nicht lügen, nur als Beispiel. Ich werde nicht abschreiben. Ich werde besser aufpassen. Ich werde. Und immer wieder musste ich, weißt du, ich war natürlich so schlau und habe dann einmal hingeschrieben und dann Kreuzchen, also Strichle. Und dann war das ganze Blatt voll Strichle. Dann sagt nochmal schreiben. Und du musst es bewusst bekennen, bewusst ausdrücken, ich werde nicht abschreiben. Das sehe ich heute noch. Und seitdem weiß ich, dass ich nicht abschreiben soll. Das ist mir so in Fleisch und Blut. 100 Mal schreiben, ich werde nicht abschreiben. Sag, schreib mal 100. Du kommst nicht weiter. Du hast hier an den lieben Gott einen Brief geschrieben, einen Antrag gestellt. Und schreibe 100 Mal so hin. Mach das wie die kleinen Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Schulkinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Schreib 100 Mal. Ich bin gesegnet. Und das nicht nur Strich, Strich, Strich. Nein, sondern durchschreiben. 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 Das geht, was du niedergeschrieben hast, das geht in Fleisch und Blut über. Ich bin gesegnet. Ich bin befreit. Ich bin geheilt. Ich bin gestärkt. Ich bin glücklich. Und so weiter. Wir gehören zu den Gesegneten Gottes. Einetweg. Egal, ob wir das sagen oder nicht sagen. Wir sind es. Das spielt also keine Rolle. Deshalb, wovon lebe ich eigentlich? Ich lebe von den Aussagen Gottes, was Gott gesagt hat, was in der Bibel drinsteht, was durch den Heiligen Geist inspiriert ist, von dem lebe ich. Von dem, was der Heilige Geist sagt. Jesus sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Wie kommst du dir vor? Die Bibel sagt, wer in Kleinen treu ist. Du musst also nicht in den großen Dingen treu sein, sondern in kleinen Dingen. Wer in kleinen Dingen treu ist, in kleinen Dingen treu gewesen ist, kommt her, ihr Gesegnet. Du hast nur 2 Ortschaften verwaltet, der sollst nur 8 verwalten. Und da kriegst du mehr. Wenn du in den kleinen Dingen treu bist, wo Gott dich hingestellt hat und da behauptest, dem Teufel gegenüber, du musst dem Teufel gegenüber behaupten, nicht irgendeinen Menschen, ich bin gesegnet, vergiss es. Du musst der unsichtbaren Welt behaupten, ich bin gesegnet. Und die Teufel müssen glauben daran, dass du gesegnet bist. Die werden es glauben, nach kurz oder lang. Die Liebe Gottes, Römer Kapitel 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Ist das nicht wunderbar? die Liebe Gottes, was es auch immer heißt, ist ausgegossen in unseren Herzen. Durch den Heiligen Geist wohnt die Liebe zu Gott, wohnt die Liebe zum Guten, wohnt die Liebe zum Frieden, wohnt die Liebe zum Leben in unseren Herzen. Nicht nur die Liebe, in dieser Liebe, da ist nur alles eingeschlossen. Die größte Kraft des Universums ist ausgegossen in deinen Herzen. Kannst du das verstehen? Die größte Kraft des Universums, der Heilige Geist, ist die Liebe Gottes, ist ausgegossen. Weißt du, was das Ausgießen ist? Das ist jetzt da. Jetzt kannst du trocknen, wenn du willst. Jetzt kannst du machen, was du willst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Ist ja nur Wasser. Aber der Heilige Geist, der sitzt so fest, kriegst nicht mehr raus. Ist ausgegossen in unseren Herzen. Ist da. Die Liebe Gottes, der Friede Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Jetzt ist es da. Lass mich mal was zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 Tropfen. Halleluja. Kann ich eine Predigt machen? Das ist eine gute Predigt für mich, gute Illustration. 25 Segnungen hat Gott in dein Leben ausgegossen. Jetzt fang an zu zählen. Welche Segnung hat Gott in deinem Leben ausgegossen? 25, das ist nur ein Klacks gewesen. Ich habe noch hier was drin. Und ich könnte noch was holen. Die Liebe Gottes, nur mit einem Schubs, 25 Tropfen sind hier unten angekommen. 25 Segnungen, 25 Herrlichkeiten sind angekommen. Oft weißt du gar nicht, was in deinem Leben alles ausgegossen wurde, was Gott in deinem Leben verschüttet hat. Die Diebe wollen natürlich das alles stehen und auslöschen und sagen, das ist nicht wahr, das stimmt nicht und dergleichen spielt keine Rolle. Aber Gott hat seine Liebe ausgegossen in deinem Herzen. Du gehst jetzt seinen Weg. Leitung, Gottes Leitung ist in deinem Leben ausgegossen. Und niemand kann Gott hindern, dich zu segnen. Niemand kann Gott hindern, dich zu heilen. Niemand kann Gott hindern, dir Kraft zu geben. Wisst ihr, für mich ist so groß, eine Stelle, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euren Herzen. Gott will bei uns wohnen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Wir müssen so weit kommen, dass wir den Himmel auf die Erde holen. Dass wir Gott in unser Leben, in unseren Alltag hineinholen. Gott will unter uns wohnen. Und zwar, er will ausziehen aus dem Himmel. Gott hat sich vorgenommen, ich will im Himmel nicht mehr wohnen. Der Himmel reicht mir, den kenne ich schon zu gut. Ich will auf die Erde, dein Wille geschehe auf Erde, nicht im Himmel. Gott will den Himmel verlassen und Gott hat den Himmel verlassen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in deinem Herzen. Gott hat den Himmel verlassen. Da ist nichts mehr drin im Himmel. Der Sohn ist auf diese Erde gekommen, der Heilige Geist ist auf diese Erde gekommen und der Vater, er sagt, was soll ich alleine im Himmel noch machen? Denk drüber nach. Versuch einmal das dir vorzustellen. Was soll ich allein ohne Sohn und ohne Heiligen Geist im Himmel machen? Und ich ziehe auch um. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und wenn ich die Bibel aufmerksam studiere, stelle ich eines fest. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott will bei dir, bei mir einziehen. Auch wenn es nur eine Gartenhütte ist. Gott will zu uns einziehen. Der Heilige Geist ist nicht mehr im Himmel. Der Heilige Geist ist hier unten auf Erden. Der Heilige Geist ist hier unten auf Erden. Und Gott ist bei denen, die demütig sind. Nicht die Hochstapler, bei denen ist er nicht. Bei den Gottesfürchtigen wohnt der Herr. Bei seinen Heiligen. Und wo sind seine Heiligen? Die sind hier auf dieser Erde. Bei denen ist Gott. Gott ist nicht im Himmel. Johannes 14, Vers 23. Wir werden kommen und bei ihm Wohnung machen. Siehe, ich stehe vor der Tür, Offenbarung Kapitel 3 und klopfe an und so jemand die Tür auftut. Zu dem werden wir, Plural, kommen und Wohnung machen. Wir werden bei ihm Wohnung machen, Johannes 14, 23. Er wird nicht in der Kirche wohnen, beim Klerus. Nein, Gott wohnt bei dir und bei mir, wenn wir demütig sind. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Oder Jakobus Kapitel 4, Vers 5. Der Geist Gottes, der in euch wohnt, der Geist Gottes, der in euch wohnt. Der Heilige Geist wohnt nicht in den Hochreligionen. Der Heilige Geist wohnt nicht bei den Juden. Der Heilige Geist hat die Wohnung dort wüst gelassen. Sie sind ausgezogen. Gott wohnt bei den Demütigen, die nicht sagen, oh, guck mal, ich halte die Gebote. Ich zahle den Zehnten. Ich faste zweimal in der Woche. Nein, weißt du, wo Gott wohnt? Bei dem Zöllner, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Dort wohnt Gott. Nicht bei den frommen Pharisäern und Schriftgelehrten. Wenn Gott, und wo nur ein Gott wohnt, Gott Vater, Gott Sohn oder Gott Heiliger Geist, spielt jetzt keine Rolle, wo nur ein Gott wohnt, da begehrt der andere auch. Die andere Gottheit, ich möchte auch dort wohnen. Wenn es dir dort gefällt, dann muss es mir doch auch gefallen, möchte ich auch umziehen. Da wird der Nächste nachgeholt. Die nächste Herrlichkeit, der nächste Segen. Ich will dir heute Morgen deinen Horizont sprengen, was dein Leben bestimmt und wie dein Leben bestimmt wird. Wenn ein Gott bei dir wohnt, wohl die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Jesus sagt in Johannes 1, Vers 14, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Wie viele ihn aufnahmen. Wenn du nur Jesus aufnimmst, oder wenn du den Heiligen Geist aufnimmst, oder wenn du den Vater aufnimmst und sagst, Vater, wenn du ihn aufnimmst in deinem Leben, wohnt ein Teil der Gottheit. Und nach kurz und lang wird auch der andere Teil und der dritte Teil noch nachziehen. Die werden nicht mehr aushalten im Himmel ohne den anderen Teil. Wenn der Vater in einem wohnt, dann kommt nach kurz oder lang der Sohn. Wenn der Sohn drin wohnt, kommt, oder der Vater drin wohnt, kommt nach kurz oder lang der Heilige Geist. Und dann kommen die ganzen himmlischen Herrscher, der ganze Hofstaat Gottes. Im Psalm 76 heißt es, wie lieblich sind deine Wohnungen. Nicht nur eine Wohnung, sondern da ist Plural. Das sind, wie herrlich sind deine Wohnungen, Psalm 76. Gott will umziehen und bei dir wohnen. Halleluja. Gott will zu mir einziehen. Ich will, Jeremia 7, Vers 3, ich will wohnen bei euch an diesem Ort. Ich will wohnen bei euch an diesem Ort. Immer wieder bekundet Gott und das streicht Gott, betont Gott und sagt, ich will bei euch wohnen an diesem Ort. Wo du hingehst, gehe ich auch mit. Wo du bist, da bin ich auch dabei. Gott kann es nicht loslassen. Er kann ohne dich nicht existieren. So wenig wie du ohne Gott existieren kannst, so wenig kann Gott ohne dich existieren. Wir brauchen uns einander. Der Weinstock ohne Rebe, Rebe ohne Weinstock, vergiss es. So. Wovon leben wir? Soll ich dir sagen, wovon wir leben? Ganz einfach, von der Gegenwart Gottes. Dass er bei uns wohnt. Dass er da ist. Von seiner Nähe. Das ist unser Lebenselement. Wie beim Fisch das Wasser, für den Vogel die Luft. Wir leben von der Gegenwart Gottes. Unser Leben wird bestimmt von dem, was das Herz voll ist. Was das Herz voll ist. Nicht, was das Kopf da voll ist. Oder was ein Portemonnaie voll ist. Oder von wem der Portemonnaie ist. Oder die Schatulle. Nein, wovon das Herz voll ist. Von was und von wem ist dein Herz heute voll. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, bist du ein ausgeglichener Mensch und kannst jede Krankheit heilen. Der Geist des Menschen, erfüllt vom Heiligen Geist, kann jede Krankheit heilen. Und wenn du gesund werden willst, ist nur ein Rezept, was ich dir habe, werde voll Heiligen Geistes. Und wir sehen plötzlich Heilung, 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 setzt sich durch in alle Phasen, alle Zellen deines Lebens. Philipper Kapitel 4, Vers 7, der Friede Gottes regiere eure Herzen. Der Friede Gottes. Also, Friede mit Gott, aber der Friede Gottes. Diese starke Kraft Gottes regiere euer Herzen. Verstehst du, was der Friede Gottes wirklich ist? Was das Regieren Gottes wirklich bedeutet? Unsere Regierung ist der Friede Gottes. Gott wohnt in uns. Ich habe kein Krach mit Gott. Ich bin eins mit Gott. Ich bin mit Gott einverstanden. Ich rück halt zusammen. Wir hatten in der Wohnung, meine Frau war dort. Die haben gesagt, wir waren 10 Personen waren wir. Wir waren 10 Personen. Und wir haben nur Küche gehabt, ein Zimmerchen und noch eine kleine Kammer. Wie konntet ihr dort wohnen, haben dann die westlichen Leute, die also das nicht gewohnt sind. Wir konnten gut in einem Zimmer als 10 Personen leben. Und das war so groß vielleicht wie diese Kammer hier da drüben. Oder so da drüben der Eingangsbereich, nicht einmal so groß. Man kann zusammenrücken. Und wisst ihr, was wir noch erlebt haben? Da kamen ab und zu mal Bettler zu uns. Mein Vater war so großzügig, wir waren Sozialisten ja sowieso damals und sozialistisch eingestellt. Ach komm, wir rücken zusammen. Und du, da hat man so manche, natürlich hat man auch Läuse nachher gekriegt oder Flöhe oder sonst noch anderes Ungeziefer, haben auch noch mitbekommen. Die haben sich dann auch einquartiert. Wenn schon einer kommt, quartieren sich auch noch andere Dinge ein. Aber wir sind zusammengerückt. Wir sind zusammen, da kann er noch kommen, ach, wir haben genug. Wir werden da halt Wasser in den Topf schütten und dann wird die Suppe verlängert. Wir haben damals noch nicht von Brotvermehrung was gehört. Stell dir mal vor, wir hätten damals noch von Brotvermehrung was gehört und wie man Fische vermehrt. Aber da wäre es noch besser gewesen. Aber Wasser einfach ein bisschen so und es ging. Und es ging. Und ich weiß, es geht. Wenn Gott zu dir kommt und du Gott Platz machst, wir rücken zusammen und wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen. Und du merkst plötzlich, der Friede Gottes. Halleluja. Der Friede Gottes regiert hier. Der Friede Gottes. Durch den Heiligen Geist werden wir von Gott regiert, verwaltet, versorgt, getragen, zusammengehalten. Das ist der Friede Gottes. Zusammengehalten. Ach, das ist so gut. Und dann, das war dann interessant nachher, wenn so Leute, Gäste kamen und dann hat man ausgefragt, man konnte gar nicht schlafen so richtig. Wie ist es? Wo kommst du her? Was machst du? Ich höre noch meinen Vater, der will die dann diskutieren und wie ist es dort und dort? Und so weiter. Die Nachrichten wurden ausgetauscht. Wir haben kein Radio gehabt und keine Zeitung, kein Fernseher, kein Strom, aber wir waren glücklich. Wir waren glücklich. Gottes Kinder, wenn wir Frieden haben, den Frieden Gottes haben, dann sind wir auch innerlich gesund und glücklich und zufrieden und dankbar. Und erst, wo man gewusst hat, weißt du, der Teufel versucht uns durch Information, das könntest du haben und das wäre wunderbar und das und so weiter. Sobald du weißt, was es noch alles in der Welt drüben gibt. Als mein Vater von Moskau zurückkam, der sagte, Kinder, ihr wisst gar nicht, wie arm wir sind. Was der alles dort gesehen hat in Moskau, die und so weiter. Weißt du, solange wir nicht rumreisen und rumschnuppern und rumsuchen, und wissen wir gar nicht, wie arm wir sind. Und wir sind glücklich, dass wir arm sind und wir sind zufrieden. Aber dann erzählt der Teufel uns, das muss haben und das muss haben und das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du und dies ist wichtig und ohne dem kannst du nicht leben, von dem bist du abhängig. Und wir haben nichts von dem. Nichts. Wir waren schon glücklich, wenn wir Autobatterie hatten und ein bisschen da so kleine Funzeln, ein bisschen Licht. Das war alles. Wir waren glücklich. Der gottlose Mensch, der wird von Unruhe geplagt, hat keinen Frieden, weil der Teufel ihm sagt, das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Wie viel Erde braucht der Mensch? Die Geschichte von Tolstoi irgendwo. So. In unserer Seele ist ein Schrei, ein Schrei, ein Schrei. Herr, ich brauche dich. Ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich bin ich allein. Ohne dich bin ich verloren. Ohne dich, ich brauche dich. Das ist dieser Schrei, ich brauche Gott, seine Gegenwart. Wovon lebt der Mensch? Nun, er lebt vom Essen und Trinken. Das ist, stell dir mal vor, du würdest Essen aufgeben. Ich habe da so ein paar dumme Leute mal hier gehabt bei uns im Gottesdienst und so weiter. Dann sagt die Bruder Matthäus, ich bin schon so weit, ich lebe vom Licht. Ich lebe vom Licht. Habe ich auch versucht, Lampe eingeschaltet, aber ich habe Hunger dennoch gekriegt. Ich kann vom Licht nicht leben. Weißt du, so Esoteriker, die leben vom Licht, die essen Licht, die trinken Licht, die was weiß ich, was sie alles mit dem Licht anstellen. Gewiss Licht, Gott sagt, es wäre der Licht, das stimmt. Aber ich kann vom Licht nicht leben. Ich brauche was in der Hand, eine Keule, eine Rippe und Schlegel, ein Knödel. Ich brauche was Greifbares, was in meinen Mund hineingehen kann. Und es hängt davon ab, Hebräer Kapitel 5, Vers 13 und 14, ob wir Milch essen, Babynahrung, oder ob wir Fleisch essen. Und lass mir ein paar Gedanken, was braucht der Mensch, wovon leben wir? Von der Milch, meine Milch, deine Suppe. Wovon? Und da hängt es ab. Ihr seid Kinder, Säuglinge, spricht und redet die Bibel an. Es hängt davon ab, wovon wir leben. Babys, wenn ihnen, sobald ihnen was fehlt, schreien sie. Das heißt ein Zeichen, dass sie noch nicht reif sind. Immer, wenn wir schreien, aufregen, uns ärgern, wenn irgendwann mal was schief läuft, dann heißt es, wir leben immer noch von unserer Babynahrung. Milch. Babys sind immer gleich ratlos, das sind Gotteskinder. Wenn sie gleich ratlos sind, Kopf verlieren, Orientierung verlieren, nicht mehr weiter wissen, das sind Babys. Ein erwachsener, reifer Mensch setzt sich hin, guckt in die Luft, pustet und dann weißt du, wo es lang geht. Nahrung verrät. Deine Nahrung verrät, wie reif du bist. Das, was du isst, was dir gut schmeckt und gut bekommt und das, was du verdauen kannst von der Nahrung, hängt deine Stärke ab, dein Verhalten, dein äußerer oder innerer Zustand, dein geistliches Alter. Von der Nahrung hängt dein geistliches Alter ab. Wovon lebt der Mensch? Davon hängen unsere Erfahrungen ab. Ob wir was leisten können und was nicht leisten können, unsere Erkenntnis hängt davon ab, von der Nahrung. Babys haben nicht viel Verstand. Die sind vollkommen, aber die sind noch nicht vollendet. Auch die Babys in Christus. Sie sind lieb, süß, nett, aber sie schreien so viel. Sie machen so viel Arbeit und so viel Mist. Sie sind lieb, aber sie sind unselbstständig, total unselbstständig. Das sind Babys. Gott will, dass wir wachsen, zunehmen. Und dann, da gab es so Nahrungsmittel, dann hast du für 4 Wochen Alte, für 2 Monate Alte, dann gab es für 6 Monate Alte und dann gab es nachher für 1 Jahresalte Babynahrung. Welche Nahrung nimmst du zu dir? Welche Babynahrung? Und jetzt komme ich zu einem Punkt. Gott sagt ihm, im Angesicht deiner Feinde will ich dir den Tisch decken. Wovon lebst du? Lebst du von dem Tisch Gottes? Hier, Psalm 23. Im Angesicht meiner Feinde deckt ihr den Tisch. Schenkt mir voll ein. Verträgst du was? Oder bist du gleich schon bei erster Nippe schon berauscht? Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Trink doch das Glas aus. Was ist es dann? Trink doch das Glas, die Flasche aus. Aber du, das sind schon manche berauscht, wenn sie nur riechen. Oh. Hör auf doch zu riechen. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wir müssen ein Stück weiter gehen. Von unserer Nahrung hängt unsere Verfassung ab. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Jetzt will ich, dass du dir das mal vorstellst, was das bedeutet. Du liest es und denkst nicht dabei. Fang an zu meditieren, nachzudenken. Was es bedeutet, im Angesicht meiner Feinde deckt der Herr den Tisch. Gott wohnt bei uns. Und er fängt an, da aufzutischen. Und wenn Gott bei dir heute Morgen wohnt, fängt er an aufzutischen. Gott kann nicht die Nahrung essen, die du isst. Die schmeckt ihm nicht. Er sagt, ich habe im Rucksack Proviant mitgebracht. Ich hab was Gutes, was Saftiges, was Starkes. Und das essen wir beide jetzt miteinander. Ich teile mit dir. Du bist als armer Tropf mitgelaufen mit Gott. Aber jetzt wohnt Gott bei dir. Und jetzt fängt er an auszupacken. Sachen, die du noch nie gesehen hast. Ich werde es nie vergessen. Als mein Vater von Moskau zurückkam, das war seine erste große Weltreise, die er gemacht hat. Und dann hat er in seinem Koffer hat er nicht gehabt, so reich waren wir gar nicht, aber irgendwas, dann bringt er Orangen. Und zuerst durften wir die Orangen alle riechen. Du musst vorstellen, alle sitzen, oh, wie das duftet aus Moskau. Und wir wussten nicht, wie man Bananen isst. Haben wir keine Ahnung gehabt. Weißt du, Sachen, die haben wir, von denen haben wir gar nicht gesehen, dass es überhaupt gibt, dass es unmöglich ist. Und das hat mein Vater, und dann habe ich gesagt, Vater, wir wollen so schnell wie möglich hier weg. Wir wollen dort sein, wo diese Sachen wachsen. Wo man an diese Sachen rankommt. Weißt du, da haben wir plötzlich Appetit nach der großen, weiten Welt bekommen. Geschwister, wenn wir mal nur riechen. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Gott wohnt bei uns und wir essen von seinem Tisch, von seiner Nahrung, von seinen Gaben, von seinen Segnungen. Aber wir denken immer so philosophisch, Herrlichkeit. Ich kann Herrlichkeit nicht essen. Genauso wenig wie die Leute da das Licht essen können und vom Licht leben können. Was ist das? Herrlichkeit. Gnade. Überleg dir, das sind alles abstrakte Begriffe, von denen kannst du nicht leben. Gott deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Und das will gelernt sein. Vor deinen Feinden in der Vitrine sitzen und genießen. Du musst vorstellen, du sitzt im Schaufenster. Und jetzt musst du essen. Vor der ganzen Welt. Im Fernsehen. Da sehen dich Millionen. Wie du anfängst zu essen vom Tisch Gottes. Im Angesicht deiner Feinde. Die sitzen alle vom Fernseher. Oder du siehst, die stehen da. Die ganze Welt, die dir nichts gönnen, vor deinen Feinden zu sitzen und zu essen, das will gelernt sein. Und das wirst du im Himmel tun müssen. Aber das muss man hier auf Erden schon lernen. Deshalb kommt Gott zu uns runter, damit wir im Himmel uns zurechtfinden. Dich vor deinen Feinden schmecken. Du siehst, der gönnt dir diesen Schnitzel nicht. Und der gönnt dir diesen Lachs nicht. Und der gönnt dir diese Banane nicht. Der gönnt dir das nicht. Der möchte das wegnehmen, wenn das könnte. Die Welt würde dir alles wegnehmen, die gönnt es nicht. Die Welt lässt es nicht, dass du das genießt. Auch nur für 5 Sekunden. Und du sollst vor deinen Todfeinden am Tisch sitzen und essen. Vor deinen Rivalen, vor deinen Angreifern, deinen Verrätern, Vor denen, die dir ungünstig gestimmt sind, vor denen sollst du essen, dich hinsetzen, Füße übers Kreuz und Messer und Gabel und vor ihnen dir gut gehen lassen. Jetzt hör zu, du musst aufpassen, was ich sagen will. Ich sag nämlich zwischen den Worten was. Wenn du es verstehst, dann hast du verstanden. Nein, man muss auch zwischen den Zeilen lesen können. Und zwischen dem, was nicht gesagt wurde oder was nur angedeutet wurde, was gesagt worden ist. Du musst vor deinen Widersachern, und das kannst du ausmalen, was das alles sind, dir gut gehen lassen, noch singend essen. Halleluja, Vater, wir danken dir. Und dann nimmst du es und genießt es. Fröhlich, feierlich, sie beschenken lassen. Vater, nochmals, ich bediene mir nochmals was und ich nehme noch was von diesem reich gedeckten Tisch. Vor Gott das Beste nehmen. Weißt du, der Teufel kommt zu dir und sagt, das können wir uns nicht leisten. Das sind deine Feinde. Du kannst dir nicht leisten, in Urlaub zu gehen, du kannst dir nicht leisten, zu heiraten, du kannst nicht leisten, Kinder zu kriegen, du kannst nicht leisten, eine neue Wohnung zu beziehen, du kannst dir gar nichts leisten. Der Teufel gönnt dir gar nichts. Und deshalb heißt es im Angesicht deiner Feinde, Brot essen. Der sagt, können wir uns nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, dies und das und das und jenes. Es ist eine Provokation, im Angesicht der Feinde Brot zu essen. Du siehst, die würden dir alles wegreißen. Aber der Feind muss sich schön lernen, hinten anzustellen. Und es gibt in der unsichtbaren Welt eine Rangordnung. Die Geier wissen, zuerst kommen wir dran und dann kommen erst die kleinen Spatzen. Und der Löwe, Vater Löwe, kriegt als erstes. Und dann kommen die Löwechen. Die Kleinen. Aber zuerst einmal diese Rangordnung. Ich bin Kind Gottes, ich bin gesegnet, ich bin von Gott gewollt und ich habe ein Recht jetzt, mich satt zu essen. Das können wir uns nicht leisten. Im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht von Problemen essen. Und jetzt erst recht, der Geist ist, was uns gesund macht. Die Einstellung macht es. Im Angesicht, und das ist eine Provokation vor der Krankheit. Ach, jetzt gehen wir in Urlaub. Also zuerst mal in Urlaub und dann krank kann man immer noch sein. Im Angesicht von Gottlosen, Hände hochheben, Gott loben und preisen, mitten auf dem Breitscheidplatz. Mir ist wohl in dem Herrn. Der spinnt. Lass doch den sagen. Das ist nämlich im Angesicht der Feinde am Tisch Gottes sitzen. Im Angesicht von Spöttern sagen, oh, ich bin gesegnet. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Du machst erst richtig weiter. Verstehst? Oder ich bin frei und egal was es ist, Brot, weißt du, wir leben von den Krümeln, auch davon, sogar die Hündlein, wenn die Hündlein sich das leisten können, von den Krümeln, die von des Herrn Tisch fallen, wie viel mehr die Kinder, die am Tisch sitzen. Wir haben ein Recht, am Tisch Gottes zu sitzen und wir leben nicht von den Krümeln. Die Hunde leben von den Krümeln. Und wenn Gott denen, den Hunden was erlaubt, dann wie viel mehr, dass er mir was erlaubt, am Tisch zu sitzen und zu genießen. Vor dem Arzt zu essen. Oh, verboten, Zucker. Da geht man gleich hoch. Im Angesicht des Arztes dein Brot essen. Im Angesicht der Lügner, Pharisäer und Schriftgelehrten, der Frommen, der Hochstapler, der Geizhälse, das können wir uns nicht leisten. Nein, jetzt erst recht, ich gebe Gott ein Opfer. 1.000 Euro ist viel zu wenig für ihn, aber das tue ich. Ich habe selber nichts, aber ich tue trotzdem. Und weil ich Freude und Spaß habe, was Gutes zu tun. Und du musst den Teufel ärgern. Solange du den Teufel nicht geärgert hast, hat der Teufel nicht seine Wut an dir ausgelassen, ist er nicht zugrunde gegangen. Weißt du, der Teufel muss Herzinfarkt kriegen. Und du musst den Teufel so ärgern, bis er Herzinfarkt kriegt. Sonst wirst du den nicht los. Du wirst den nicht los. Du musst den so ärgern, zu Weißglut bringen und sagen, oh, guck mal, und genau das ist im Angesicht deiner Feinde. Und dein Feind Nummer eins sind nicht die Menschen. Dein Feind Nummer eins ist der Teufel. Und im Angesicht des Teufels musst du zeigen, ich lass mich nicht unterkriegen. Ich gebe nicht auf. Ich resigniere nicht. Ich gehe nicht zurück. Ich gehe vorwärts. Und ich erschließe neues Land, erobere neue Welten für Gott. Oder versuche was Neues. Ich lass mich nicht unterkriegen. Der Teufel wartet nur, bis du dich unterkriegen lässt. Bis du nachgibst. Ja, das ist wahr, was du sagst. Es ist Provokation und du musst lernen, trotz den Sorgen und trotz der Ängsten, trotz der Befürchtung, trotz den Bedenken, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dem Teufel zum Trotz. das ist im Angesicht der Feinde Brot zu essen. Das können Babys nicht. Sobald die Baby ist, dein Magen sich was tut, so die Säure ein bisschen sich zusammenzieht, oder ich weiß nicht, wie das da funktioniert bei denen, aber auf jeden Fall dann Hilfe. Dann Hilfe. Wessen Nahrung isst du? Starke Speise gehört den Reiferen. Babys verschlucken sich da dran, ersticken dabei. Also wenn ich jetzt Babys erzählt habe, vergiss es, wenn du Baby bist, du hast es nicht gehört, was ich gesagt habe vorhin. Schalt es aus, lösch es aus, blend es aus, sonst vergiss es. Denn starke Speise gehört Reifen. Epheser Kapitel 4, Vers 13 bis 15. Wovon lebst du? Epheser 4, 13 bis 15. Wir sollen zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Also du sollst das gleiche glauben, was Jesus geglaubt hat. Das gleiche tun, was Jesus getan hat. Du sollst das wissen, was Jesus gewusst hat. In der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt in uns dargestellt wird. Christus kann nur in uns dargestellt werden, wenn wir da genau das gleiche denken, tun, sagen, reden, etc., was er gesagt und er getan hat. Epheser 4, Vers 13 und folgende Verse. Wir wollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, der Gefühle. Ach, heute ist warm. Ich glaube an Gott, auch wenn es kalt ist. Und wenn es stürmt, interessiert mich nicht warm oder kalt. Mir ist warm, tatsächlich. So. Wir sind nicht Spielball der Wellen, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, der sagt so, den Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschlagenheit, der einen in die Irre führt. Wir wollen uns von der Liebe leiten lassen. Und deshalb, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Leben. Ich habe einen Kompass in mir, die Liebe Gottes. Uns hier von der Liebe Gottes leisten und ihn leiten lassen und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. In Übereinstimmung mit Gott zu leben. Das ist in der Gegenwart Gottes zu leben. Wovon hängt unser Leben ab? Von der Erkenntnis Jesu. Also vorhin sagte ich von der Gegenwart Gottes, jetzt von der Erkenntnis Jesu. Je mehr ich Jesus erkenne, desto älter werde ich. Desto, da heißt es jetzt 4 Wochen, dann 2 Monate, dann 6 Monate, dann 8 Monate für Babynahrung. Und dann kommt, je mehr du Erkenntnis von Gott hast, desto reifer bist du in Gott. Desto reifer, denn Gott offenbart sich durch Jesus zu uns. Desto mehr erkennen wir, desto mehr trennen wir uns von dem Betrug der Menschen. Da lassen wir uns nichts mehr vormachen. Von der Verschlagenheit der Menschen, von dem ganzen Widerstreit. Diese 2 Seelen habe ich in meiner Brust. Manche haben 5 sogar. Ich weiß gar nicht, wie die damit zurechtkommen. Mir reicht schon 1 Seele. Die macht mir schon genug Probleme. 2 Seelen habe ich in meiner Brust. Alles hängt von der Erkenntnis Jesu ab. Unsere Heilung. Unsere Gesundheit, unsere Verfassung, unser Dienst, von der Erkenntnis Gottes, unsere Berufung, unsere Kraft. Je mehr ich Jesus kenne, desto stärker und unschlagbarer bin ich. Im Angesicht meiner Feinde esse ich das Brot. Je mehr Gott mir sein Wort offenbart, desto mehr Leben habe ich in mir. Desto reicher und gesegneter bin ich, desto besser fühle ich mich, je mehr ich vom Wort Gottes in mir erkenne. Und ich finde es ist immer so toll, du sollst die Bibel nicht nur so vor dir hinlesen, du sollst sie singend lesen. Fang an, die Bibel singend zu lesen. Du wirst merken plötzlich, da kommst du auf Sachen drauf, auf die bist du gar nicht drauf gekommen. Beim Singen, da kommt Musik in deine Seele hinein, da kommt Geist in deine Seele hinein und Erkenntnis und Offenbarung. Du kriegst Rema über Rema. Was ist das? Lebendiges Wort Gottes. Rema. Ich habe versucht, Rema nachzudenken, versucht mal so deutschen plastisch darzustellen, was ist Rema. Rema ist Hefe im Mehl, Sauerteig im Mehl. Plötzlich geht was auf. Das ist Rema. Es geht was auf. Da in der Krümelchen, da kommt so ein kleiner Krümel Gottes vom Tisch des Herrn und kommt Sauerteig in deine Seele, in dein Denken, in das, was du gerade gelesen hast, was du gerade gehört hast. Da kommt Rema hinein, Hefe Gottes, Geist Gottes, Heiliger Geist, und da geht plötzlich was auf, beginnt zu gären. Oder ist es genauso wie ein Funke, der etwas zur Explosion bringt? Ist noch so verdichtet und dann explodiert. Und je mehr Rema du hast, desto mehr Leben von Gott hast du in dir. Desto mehr fällt diese Babynahrung ab und sagt, das ist für Babys. Ach, das ist für ein kleines Baby. Manchmal schmeckt das so, diese Babynahrung. Aber es irgendwann mal, wenn du ganz alt bist und keine Zähne mehr hast, dann ist Babynahrung wieder gut. Aber jetzt hast du noch Zähne und jetzt bist noch gesund und bist noch jung, und Soldaten an der Front essen keine Babynahrung. Je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, je mehr Rema du hast, desto mehr wirst du verwandelt und verändert, desto mehr reifst du, desto mehr entwickelst du dich, desto mehr Heilung und Wiederherstellung findet in deinem Leben statt. Es ist nicht der Buchstabe, haben wir vorhin gehört, sondern das Rema, was einen gesund macht. Nicht die Gesetze, Überlieferung, Formen, Zeremonien, Kulte, Traditionen. Nein, das, was Gott ganz frisch von seinem Thron bringt und sagt, frisches Brot, frisches Wasser. Er führt mich auf einer grünen Weide. Ist es nicht schön? Gott führt dich nicht mit Stroh. Du wirst krank, wenn du nur Stroh frisst. Wir sind im Urlaub gewesen und wir wollten gesund leben. Weißt du, manchmal das gesunde Leben kann auch einen krank machen. Und wir sind da ganz tief unten, irgendwo bei, hinter Neapel, noch irgendwo weiter. Ganz, ganz hoch und so weiter. Und weißt du, aber wir wollen gesund leben. Haferflocken, etc. Und wir haben so viel Haferflocken und so viel Beigaben und so weiter, nur für Haferflocken. Wir wollten also mal wirklich Urlaub genießen und auch gesund leben. Und dann irgendwie kam, irgendwas ist passiert, also auf jeden Fall, wir haben mit unserer gesunden Nahrung den Magen versaut. Dann kommen wir nach Hause, ich weiß nicht, wer da war, auf jeden Fall jemand geht von uns zum Arzt und dann sagt, ich weiß es nicht, aber der Arzt sagt, wissen Sie, diese Haferflocken, die Sie essen, für Pferde sind Haferflocken gut, aber nicht für Menschenmagen. So große Weizenflocken und was weiß ich, was wir da hatten. Also wir wollten gesund leben. So viele Menschen wollen gesund leben, aber das ist für Gäule, aber nichts für Menschen. Gesunde Nahrung muss vom Geist Gottes gewirkt und gegeben werden. Was vom Geist kommt, ist Geist. Aber was wir denken, ich muss jetzt, und da, ich will hier nur einen Punkt betonen. Weißt du, so viele denken, ich muss das tun. Vergiss es. Es ist für den Gaulmagen geschaffen, aber nicht für deinen Magen. Du bist noch nicht so weit. Kinder kriegen Milch. Und erst wenn wir dann reifer geworden sind, dann kommt es zu einer festen Speise. So, und es ist sehr wichtig, nicht nur Buchstaben aneinander rein. Weißt du, ich kann eigentlich alle Sprachen dieser Welt. Kein Problem für mich. Es ist so, ich kann Kyrillisch lesen und ich kann Lateinisch lesen, ich kann so diese altgotische Schrift lesen. Ich kann Buchstaben aneinander reihen und ich kann Worte zitieren und aussprechen. Aber verstehe ich auch alles, was ich lese? Und genauso machen viele Menschen, die lesen Gottes Worte, Heilige Schriften. Die Moslems lesen Koran und haben keine Ahnung. Also Moslems in der westlichen Welt. Der Koran ist in Arabisch geschrieben und so weiter. Aber sie lesen Arabisch, verstehen aber kein Bab Arabisch. Wort Gottes. Freilich ist das Wort Gottes. Und so weiter. Aber sie verstehen nichts. Verstehst du auch, was du liest? Du kannst die Bibel lesen ohne den Heiligen Geist und verstehst kein Bab. Feste Nahrung. Also es ist wichtig, dass wir dieses Rema, den Geist, den Inhalt haben, die Fülle Gottes haben. Es ist doch wunderbar, wenn deine Delikatesse auf den Tisch kommt. Was es auch immer ist. Da wirst du nicht schlafen, wie schmeckt das Essen nicht. Wenn deine Delikatesse auf den Tisch kommt, dann greifst du zum Löffel. Dann putzt du runter, was das Zeug hält, weil das deine Lieblingsspeise ist. Geistliche Menschen brauchen geistliche Speise. Und weißt du, deshalb sind manche Gottesdienste langweilig, stinklangweilig sogar, weil der Geist fehlt. Aber Gottesdienste, wo der Heilige Geist wirkt, wo was passiert, wo was los ist, kannst du nicht lang genug gehen. Kannst wirklich nicht lang genug gehen. Weißt du, da bist du gespannt, was kommt als nächstes dran, was wird er jetzt sagen? Du weißt gar nicht, der fliegt und weiß nicht, wo der landen wird. Wo wird er landen? Wo wird er was streifen? Rema ist die Speise der Seele, Delikatesse. Weil es direkt vom Thron Gottes kommt. Weil es maßgeschneidertes Wort für deine Situation ist. Genau das ist, wovon der Mensch lebt, vom Rema. Das maßgeschneiderte Wort Gottes für deine Position, für deinen Augenblick. Frisch gebackenes Brot. Etwas Übernatürliches. Direkt vom Himmel, direkt aus dem Felsen. Aus dieser ungewöhnlichen Quelle. Und dann Matthäus 4, Vers 4, glaube ich, ist es. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Von Gott zerkautes Wort. Weißt, du kannst nicht leben. Diese Worte Gottes sind genauso wie für uns die Haferflocken gewesen sind. Oder weiß ich. Gott muss uns das Wort zerkauen. Und dann, so wie ein Vogel von seinem Schnabel in deinem Schnabel schiebt. Und dann mit der Zunge schiebt. Du, solche Worte brauchst du. Du brauchst Worte, die direkt aus dem Mund Gottes kommen. Zwar eklig, aber trotzdem. Für Gott ist nicht eklig. Du sagst, nein, das ist Spielerei. Aber du brauchst das von Gott zerkaute Wort in deinen Mund. Vorgekaut, von Gott vorgewärmt. Evangelium ist eine Speise, die nur heiß serviert werden kann. Hast du es gemerkt? Heiße Speise, heiß serviert, noch mit der Flamme drauf. Da, so schmeckt das Evangelium so richtig. Heiße Speise. So ist es so wichtig, dass von Gott vorgekaut wird. Und dann schmeckt es, du spürst noch den Speichel Gottes. Nichts für Deutsche. Aber die Mutter kaut dem Kind vor. Der Herr kaut uns seinen Kindern vor. Direkt vom Thron Gottes. Heute ist Rema sehr teuer und sehr selten. Du hörst Philosophien, Theorien, aber du hörst nicht vorgekautes Wort Gottes für deine Situation. Und nur die göttliche Wahrheit, dieses Rema, das macht dich wirklich frei. Das gibt dir Appetit, mehr Gott von diesem vorgekauten Wort Gottes. Das lösen sich alle Zweifel plötzlich auf, das schmeckt. Das, was Gott schmeckt, schmeckt auch dir und mir. Was Gott nicht schmeckt, und er sagt, die lauwarmen speie ich aus meinem Mund. Gott isst nur scharfe Speisen. Und der Teufel geht dabei zugrunde. Wir haben so viele kleine Fliegen. Darf ich mal fragen, wer hat kleine Fliegen zu Hause? Wir haben ein ganz tolles Rezept bekommen. Heiße Paprika. Sie ist so richtig Paprika, so wo scharf ist, richtig scharf, Peperoni. So im Kühlschrank, wir haben das in den Kühlschrank reingelegt und alle Fliegen sind tot. Der Teufel verträgt was Scharfes nicht. Alles, was vom Thron Gottes kommt, ist zu scharf für ihn. Da liegen die da, weißt du, das ist ein richtiger Friedhof von kleinen Mücken. Heiße Pfeffer, Peperonis. Der Teufel verträgt Feuer nicht. Der Teufel verträgt das Scharfe nicht. Sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, sagt uns die Bibel. Das ist was ihn fertig macht, im Angesicht. Die wollen mein Gemüse fressen. Die kriegen Pfefferoni. Von wegen meine Nahrung mich stehlen. Kindern das Brot wegnehmen. Kindern Gottes. Rema. Halleluja. Wow! Rema, von Geist Gottes inspiriert. Sprich nur ein Wort und dein Knecht wird gesund. Oder auf dein Wort hin, Herr. Was unser Leben braucht, ist dieses Rema. Davon leben wir. Da können wir unser Leben festmachen. Heiliger Geist ist das Nächste, was wir zum Leben brauchen. Ganz schnell. Die Kraft des Heiligen Geistes trittst du ganz anders auf. Pfingsten, die Jünger vor bei der Kreuzigung, was waren das für Schlappschwänze? Für müde, träge Gesellen, erschöpft, niedergeschlagen. Da war ihr Geist niedergeschlagen. Oder sogar noch nach der Kreuzigung, aus Angst vor den Juden, versteckten sie sich. Sie hatten einen lebendigen Heiland. Wussten sie schon alles. Und trotzdem waren sie Versager, aus Angst vor den Juden. Erst als Pfingsten kam, trat Petrus auf. Da hat er Charisma wieder gehabt. Da hat er wieder Sendung gehabt. Da hat er wieder eine Botschaft gehabt. Da hat er was zu geben gehabt. Vor Pfingsten, nach Pfingsten. Ganz großer Unterschied. Kühnheit. Der Heilige Geist bringt Kühnheit. Kühnheit, den frommen Führern der Juden da entgegenzutreten, den habt ihr gekreuzigt. Wow, das war Todesurteil eigentlich. Sie hätten genauso der Schuss daneben gehen können. Aber voll Heiligen Geistes Kühnheit, Überlegenheit, im Angesicht der Feinde das Brot zu essen. Wir leben von der göttlichen Kühnheit, nicht von unserer Kühnheit. Du brauchst die göttliche Kühnheit zu haben und zu besitzen. Ich bin gesegnet. Das ist göttliche Kühnheit. Im Angesicht deiner Probleme zu sagen, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet, ich bin gesegnet und ich bleib gesegnet. Könnt denken, was ihr wollt. Kühnheit. Das hat der Petrus voll Heiligen Geistes gemacht. Kannst du nichts machen, wenn du das nicht von innen heraus tun kannst. Wenn du es nur Lippenbekenntnis hast, ist es zu billig. Wir tun, weil wir durch den Heiligen Geist kühn gemacht worden sind. Kühnheit wirkt Wunder, setzt Zeichen, gibt Signale. Kühne Menschen, kühne Seelen, kühne Herzen. Wenn die Liebe Gottes in deinem Herzen ausgegangen ist, für Gott machst du alles. Mit Gott machst du alles. Weißt du, die Liebe Gottes, weil wenn du weißt, ich bin von Gott geliebt, ich bin sein Kind, dann bist du kühn. Kühnheit kommt, wenn die Liebe Gottes in deinem Herzen ausgegossen ist. Weißt du, ein Knecht, ein Sklave, wenn er Fehler macht, raus. Heute die Mitarbeiter sowieso alle, also in den Firmen, weltliche Firmen, sobald die nicht spuren, sobald sie den Mund aufmachen, sobald sie Fieber haben, fliegen sie alle raus. Weil man so viel schon warten, die oder man verlagert dann die Arbeit nach draußen irgendwo. Aber der Sohn, die Tochter, und wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir fliegen nicht raus bei der nächsten Dummheit, beim nächsten Fehler. Und das, ich will dir eines sagen, weißt du, wenn du Kind Gottes bist, bist du kühn. Auch wenn du Fehler gemacht hast, dann stehst du vom Vater so. Du weißt, was jetzt kommt. Geschwister, betet für mich. Aber das ist auch alles. Das ist auch alles. Und du gehst fröhlich deine Straße. Der Vater schimpft. Aber eigentlich sagt der Mensch, warum habe ich auf den Kerl nicht aufgepasst? Warum war ich nicht so treu zu ihm? Und warum habe ich nicht den Engel an seine Seite gestellt? Warum? Und so weiter. Und eigentlich wäre das meine Trachtprügel. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Weißt du, von Gott geliebt zu werden, auch wenn wir Fehler machen und gemacht haben und noch machen werden. Ich werde noch viele Fehler machen, bis ich im Himmel ankomme. Da kratze ich einen an, da kratze ich einen an, da nehme ich die Vorfahrt. Da denke ich, fahre anständig und dann bin ich doch schneller gewesen, als ich gedacht habe. Wenn mein Tacho nicht gestimmt hat oder was es auch immer ist, oder so in Gesprächen verwickelt war. Kühnheit. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt, 28 Jahre alt, der hat ihr Führerschein hat, ich glaube, 3000 Mark, damals war es Mark, oder über 3000 Mark gekostet, hat einen Unfall und die dumme Gans, ich sage das nur dumme Gans, ich habe versucht, ihr einzureden, habe gesagt, mach das nicht, gib den Führerschein, ich werde nie in ein Auto steigen mehr. Ein Unfall. Was denkst du, wie viele Unfälle hat ein normaler Autofahrer, wenn er zu 20, 30, 40 Jahre gefahren ist? Unfälle sind normal, Leute. Lass uns Unfälle als normal betrachten. Lass uns Krisen als normal betrachten. Lass uns Probleme als normal betrachten. Die gehören zum Leben. Bei manchem Unfall habe ich noch so Traumaerlebnis. Da sitze ich an der Ampel, Sterneampel und so weiter. Und dann sehe ich, hinter mir kommt einer und ich weiß, der kann nicht mehr bremsen. Und doch, ich habe noch nicht mal zu Ende gedacht, dass er nicht bremsen kann, sitzt er mir schon hinten drauf. Gewiss. Aber ich lebe trotzdem. Und manche sind sogar behindert worden durch einen Unfall. Und wenn ich sie fragen würde, würdest du ein Auto fahren? Erst recht. Und da wird über Kühnheit ist es. Gott hat uns einen Geist der Kühnheit, der Überlegenheit geschenkt. Durch die Erkenntnis Jesu bist du ein anderer Mensch. Es interessiert nicht, was vorher war. Du denkst nicht mehr, so wie du bisher gedacht hast. In dir wohnt ein anderer Geist, eine andere Kraft. Du verlässt dich auf den Herrn. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Du verlässt dich nicht mehr auf menschliche Institutionen, Einrichtungen, Erfahrungen oder Bildung, Titel, Bezeichnungen oder irgendwelche Satzungen oder Regeln. Du verlässt dich auf den Herrn. Der bringt dich durch. Auch durch das Dickicht, so wie wir gehört haben. Er schlägt eine Bresche da in den Dschungel. Du lebst von einem offenen Fenster. Also wir haben schon eine ganze Menge gehabt, von was wir leben, vom offenen Fenster. Wir sind von Gott abhängig. Wir sind von Gott abhängig. Ich bin ein Abhängiger Gottes. Abhängig von Gott. Nicht von Medikamenten oder wie andere von Medikamenten abhängig sind, sondern ich bin von Gott abhängig. Ich brauche ihn. Ich muss dich morgens, wenn ich aufstehe, muss ich sagen, lieber Gott, guten Morgen. Heute ist wieder ein Tag. Weiß nicht, was der Tag bringt. Kommst mal raus, da ist alles kahl und regnet und kalt und kühl und düster. Aber danke, Herr, wir fangen an. Ein Tag ohne Gott. Da bricht alles bei uns zusammen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jeden Tag uns abhängig von Gott machen. Wenn wir ohne Gott den Tag beginnen, brauchen wir uns für unseren Kreislaufkollaps nicht zu wundern. Oder Nervenzusammenbrüche. Oder dass wir einen Super-GAU erleben. Lebt mit Gott. Abhängig von ihm. In der Gegenwart Gottes werden wir immer überleben. Wenn Gott da ist. Dann geht ja auch, wenn Gott mich in eine Situation reinbringt, wo Unglück und Unfall und Unheil passiert und zustößt, dann ich gehe drauf, aber er geht auch drauf. Wir beide gehen drauf. Aber Gott wird nie zulassen, dass er drauf geht. Kann sicher sein. Gott mit mir, Gott in mir. Wenn Gott in dir wohnt, wenn du drauf gehst, geht auch Gott in dir, hat er keine Wohnung mehr. Ist er obdachlos. Hart, was ich denke, aber ich denke so. Ohne Gott bin ich wie ein Baum ohne Wurzeln, wie ein Vogel ohne Flügel. wie ein Fisch ohne Wasser, wie ein Brunnen ohne Wasser oder was es auch immer ist. Da fehlt das Wesentliche. Gott in mir, das ist das Geheimnis unseres Lebens. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ohne Gott sind wir wie ein Auto ohne Benzin. Wie ein Flugzeug ohne Treibstoff kommen wir gar nicht von der Erde hoch. Wie ein Schiff ohne Ruder. Ohne Gott verlieren wir in jeder Situation die Kontrolle. Geschwister, deshalb ist es so wichtig, wenn wir morgens aufstehen, dass wir uns vergewissern, wohnt noch Gott bei mir. Ich habe mal Gäste gehabt, die haben bei mir gewohnt und ich wollte die zum Frühstück einladen, da waren sie nicht mehr da. Kennst du auch solche Gäste? Glücklicherweise haben sie nichts mitgenommen bei mir. Aber die waren weg, noch bevor ich guten Morgen denen gesagt habe. Deshalb ist es so wichtig, vergewissere dich, dass deine Gäste, dein Gast, Jesus Christus, dein Gast, Heiliger Geist, dein Gast, Gott Vater, dass sie immer noch bei dir sind. Dass du ihnen Frühstück noch bringst. Und dass du sie erfreust und sagst, schön, dass du da bist. Und heute wollen wir mit Vater was gemeinsam was unternehmen. Ohne Gott verlieren wir die Kontrolle über alles in unserem Leben. Über unser Temperament, Charakter, Gefühle, Nerven, Finanzen, fangen an zu stottern, kochen über, reden Unsinn, fluchen, was weiß ich. Ohne Gott werden wir Feiglinge, Schwächlinge, Versager. Ohne Gott trifft uns alles, sind wir sofort beleidigt, sofort gekränkt. Ohne Gott. Es ist so wichtig, dass wir Gott in uns haben. Den Geist Jesu, die Kraft Jesu. Und dass wir wissen, Vater, gestern war das Thema, das können auf der CD oder Kassette oder im Internet anhören. Gestern ist mir so wichtig geworden. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dieser Jesus von Nazareth wurde verletzt, verstoßen, verraten, verspottet, verachtet, deprimiert, entmutigt, von seinen Jüngern in Stich gelassen. Das war der Geist Jesus. Sein Geist war kaputt, als er am Kreuz hing. Und mit diesem kaputten Geist, den Rest seines Geistes, sagt, Vater, in deine Hände, das bisschen, was noch bei mir übrig geblieben ist, lege ich jetzt in deine Hände, nicht in Menschenhände, in Gottes Hände, in des Vaters Hände. Und das macht er. Und dieser Vater im Himmel, der Geist Gottes, hat ihn wieder lebendig gemacht. Wieder lebendig, dein Geist in seine Hände legen. Es ist so wichtig, dass wir mit Gott anfangen und mit Gott aufhören. Und manchmal ist es vielleicht nicht einmal der Anfang so wichtig. Vielleicht ist das Ende des Tages wichtiger. Deshalb sagen die Juden, der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang, dein Anfang und dein Ende. Oder Ende und Anfang. Zuerst mal aus dem Abend wurde der zweite Tag. Der neue Morgen aus dem Abend. Deshalb ist wichtig, dass wir auch den Abend ganz besonders in Gottes Hände legen. Vielleicht ist gerade nachts, wenn du anfängst zu schlafen, fängt an, Gott erst zu arbeiten. Und wenn du nicht Gott den Geist abgegeben hast, wenn du nicht mit Gott in die Nacht hineingegangen bist, denn der Hüter Israel schläft noch schlummert. Du schläfst. Aber dann, wenn du dich schlafen hinlegst, fängt Gott an zu arbeiten. Fängt Gott an, die Dinge zu ordnen in deinem Leben. Fängt Gott an, gut zu machen ist, was du nicht geschafft hast, was du vermurkst hast. Deshalb, der Tag gehört dir und die Nacht gehört Gott. Und deshalb ist, dass wir Gott die Nacht abgeben. Die Zeit, also die Ruhepause, wo wir schlafen, wo wir tatenlos, wo wir eigentlich, die Nacht ist genauso wie sterben. Wenn Leute sterben, heißt es, er ist entschlafen. Eingeschlafen, er ruht und so weiter. Und wir ruhen auch, wir sind tatenlos nachts. Deshalb, die Nacht ist so wichtig, Gott zu übergeben. Nicht nur den Morgen, den Tag, wenn ich anfange, sondern die Nacht. Vater, in deine Hände befehle ich diese Nacht. Und dann du wirst merken, was da passiert. So, ist so wichtig heute Morgen, und ich komme ja zum Schluss, noch dies fasse ich zusammen ganz kurz, damit du weißt, was ich gepredigt habe oder noch gepredigt habe. Gott will über dich wachen, dich überwachen und will dich gesund machen, dich stark machen, und von ihm hängt dein Leben ab. Vom Wort Gottes, von seinem Geist, von seinen Gaben, von seinem Reichtum, von seiner Offenbarung, von seiner Gemeinschaft, die du mit ihm hast, von seiner Gegenwart. Wenn das alles in deinem Leben, in diesem Paket eingepackt ist, lebst du gut. Halleluja. Lebst du gut, wenn das alles drin ist. Wenn sein Geist, seine Liebe in dir ist, wenn du immer wieder frischen Nachschub von oben bekommst, immer, da rückt was nach. Du siehst, dieser Strich, den musst du nur angucken. Das ist eine Predigt für sich selbst. Diese Perlen. es perlt, es ist, jetzt ist alles so ineinander, da verläuft sich alles. Weißt du, wenn die Liebe Gottes in deinem Herzen ausgegossen ist, verläuft sich alles. Da fließt eins ins andere über, da greift eins ins andere über. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Da greift Alltag und Sonntag, greift alles ineinander. Festtag mit Arbeitstag, Gesundheit mit Krankheit, greift alles ineinander, da läuft alles ineinander. Die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes ist ausgegossen. Wir strecken unsere Hände zum Himmel aus und sagen, oh Gott, gieß noch mehr von deiner Liebe in unser Herz hinein. Vater, ich preise dich. Vater, ich bete dich jetzt an. Vater, ich erhebe dich jetzt in dieser Versammlung, dass du deine Liebe in die Kinder Gottes hineingießt. Und dass sie wissen, wir sind von Gott geliebt. Egal was passiert, egal was kommt, wir leben von deiner Gnade. Wir leben von deinem Erbarmen. Wir leben von deinem Wort. Wir leben von deiner Gegenwart. Ist Gott mit uns?